dass dort vor allem Parteien drin sitzen, die einen recht hohen Altersdurchschnitt haben. Also die älteste Fraktion, die dort sitzt, ist die CDU mit 61 Jahren im Durchschnitt und die jüngste sind die Grünen mit 48 Jahren im Durchschnitt.
Hey Europa, was geht? Wir machen euch fit für die Europawahl.
Ja, herzlich willkommen, liebe Salon 5-Zuhörer. Ich bin Marlin und ich bin heute hier mit Manuel Knapp von der Europäischen Akademie aus Berlin. Und ja, vielleicht willst du dich einfach einmal selber ganz kurz vorstellen, ein bisschen sagen, was du so machst.
Ja, sehr gerne. Hallo Marlene, hallo liebe ZuhörerInnen. Ich freue mich sehr, dass ich heute bei euch bin. Ich bin Manuel, ich bin Studienleiter bei der Europäischen Akademie in Berlin. Wir organisieren Bildungsveranstaltungen. Die Europäische Akademie ist eine Organisation der politischen Bildung. Wir haben über das ganze Jahr verteilt 200 verschiedene Veranstaltungen zu Europa, zu Medienkompetenz, zu Umweltbildung, Erinnerungskultur und Genderfragen. Also wir versuchen, Menschen außerhalb des Studiums oder außerhalb der Schule Informationen zu geben, damit sie einfach, ja, ein bisschen schlauer sind und ein bisschen mehr verstehen, was in unserer Welt gerade passiert. Und ich denke mir solche Veranstaltungen aus mit meinem Team hier. Wir sind 40 Leute und ja, deswegen sprechen wir heute, glaube ich, auch unter anderem darüber.
Ja, genau. Und wir beschäftigen uns heute mit dem Thema, inwiefern die EU und die Wahl uns Jugendliche betreffen. Und ja, genau, ich würde sagen, ich fange einfach mal mit meiner ersten Frage an. Und zwar, was hat die Europäische Union mit uns Jugendlichen eigentlich zu tun?
Das ist eine sehr gute Frage. Wer in Deutschland geboren ist und den deutschen Pass hat oder eben auch geboren ist in einem EU-Mitgliedsland oder deren Eltern aus einem EU-Mitgliedsland kommen, da ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass die Jugendlichen oder die jungen Menschen auch EU-Bürgerinnen sind. Das bedeutet, dass sie nicht nur die nationale Staatsbürgerschaft haben, sondern on top noch einige Rechte bekommen hatte von der Europäischen Union, damit sie zum Beispiel jetzt auch wählen können in diesem Jahr. Und die Europäische Union ist ja ein politisches Gebilde, in dem Entscheidungen getroffen werden für den ganzen Kontinent, manchmal auch mit Auswirkungen auf die ganze Welt. Und deswegen hat die Europäische Union recht viel mit dem Leben junger Menschen zu tun.
Okay, und wie betrifft das eigentlich so unseren Alltag? Also hat das irgendwie so Auswirkungen auf unseren Alltag direkt jetzt oder wie ist das so?
Ja, ein Alltagsbeispiel, das ihr, glaube ich, alle kennt, ist, wenn ihr im Internet surft und auf eine neue Webseite kommt und dann kommt erstmal wieder so ein Pop-up-Fenster und dann steht dann da, stimmen Sie den Cookie-Vereinbarungen zu? Ja, nein oder weiß nicht. Und das ist zum Beispiel etwas, was in der Europäischen Union entwickelt wurde, also der Datenschutz, der digitale Datenschutz. Das ist etwas, was uns täglich begegnet. Ich glaube, den Menschen, die mit dem Internet groß geworden sind oder nichts anderes kennen, ist noch viel eindrücklicher als jetzt zum Beispiel ältere Generationen. Darüber hinaus ist es aber auch für junge Menschen ein Thema, die Produktvielfalt in unseren Geschäften, ja, oder die Möglichkeit, dass wir im Ausland mit einer Währung zahlen können. 20 Länder der EU haben den Euro. Das ist etwas, was uns im Alltag begegnet. Und so gibt es noch weitere Bereiche. Der Umweltschutz wird auf europäischer Ebene koordiniert und umgesetzt. Oder eben auch Bildungsprogramme, an denen junge Menschen dann auch teilnehmen können.
Ja, verstehe. Und mit welchen Themen beschäftigt sich das Parlament, die auch für Jugendliche interessant sein könnten?
Das ist im Prinzip die ganze Bandbreite, die interessant sein könnten. Also ich sagte es schon, zum Beispiel die Umweltthematik. Wie gehen wir damit um, dass wir von einer Gesellschaft, von einer Industriegesellschaft kommen, die stark auf Kohle, Erdgas, und Atom, basiert, hin zu einer grünen, nachhaltigeren Gesellschaft in Europa. Das nennt man in Europa den Green Deal oder Green Transition, also eben genau der Übergang von fossiler Energie hin zu erneuerbarer. Und ich glaube, die Klimaproteste in unterschiedlichsten Varianten, die wir in den letzten Jahren und Monaten erlebt haben, ist auch genau das, was junge Menschen bewegt und die Europäische Union da auch drauf achtet und das versucht umzusetzen, in diesem Bereich. Aber auch die Bildungspolitik ist, glaube ich, etwas, was die Europäische Union versucht zusätzlich zu der nationalen Bildungspolitik zu ermöglichen. Also wir haben die Schulen, klar, in Deutschland, aber wenn du dann irgendwann mal in einem Alter bist, wo du denkst, ich möchte einen Austausch machen oder ich möchte eine freiwillige Arbeit in einem anderen EU-Land haben, da gibt es von der EU dann verschiedene Programme, wo eben dann auch junge Menschen unterstützt werden. Das heißt Erasmus Plus, das gibt es seit über 30 Jahren. Und da können dann junge Menschen in ihrer Ausbildung oder in ihrem Studium an einen anderen Standort gehen und dort Erfahrungen sammeln. Oder eben den europäischen Freiwilligendienst, dass man eben so ein Gap Year gestaltet, indem man einfach sagt, so, jetzt möchte ich mal nach Österreich oder, was weiß ich, nach Rumänien und dort mal in unterschiedlichste Bereiche reinschauen, sei es Landwirtschaft oder was auch immer. Und da hilft die Europäische Union durch diese Programme, den Kontakt herzustellen.
Und sowas ist dann für jeden, der sozusagen dann zur Europäischen Union gehört, also zu Ländern davon.
Genau, das ist noch, also für die EU-Bürgerinnen und EU-Bürger ist es als erstes gedacht, aber darüber hinaus gibt es auch Staaten, die diese Idee sehr unterstützenswert finden. Und es gibt Staaten, die nicht Mitglied der Europäischen Union sind, aber trotzdem bei diesem Erasmus-Programm, also bei diesem Austauschprogramm mitmachen. Zum Beispiel Norwegen, die Schweiz war dabei, ist jetzt gerade nicht dabei. Aber so gibt es auch Staaten, die eben nicht Mitglied der EU sind und das trotzdem anbieten, sowohl für ihre Mitbürgerinnen und Mitbürger als eben auch für die EU-Bürgerinnen für den Austausch.
Ja, okay. Und gibt es eine spezielle Partei, die einen speziellen Fokus auf Jugendliche hat oder deren Altersdurchschnitt recht jung ist?
Das ist eine sehr interessante Frage. Ich habe mir ein paar Zahlen dazu angeschaut. Es ist so, dass wenn wir die Parteien anschauen, die im Bundestag vertreten sind und dort aktuelle Statistiken anschauen, dass dort vor allem Parteien drin sitzen, die einen recht hohen Altersdurchschnitt haben. Also die älteste Fraktion, die dort sitzt, ist die CDU mit 61 Jahren im Durchschnitt und die jüngste sind die Grünen mit 48 Jahren im Durchschnitt. Das sagt schon mal viel aus, wie viele junge Menschen in das Parlament kommen und dadurch auch offen sind für jüngere Menschen in der Parteiarbeit. Aber ich glaube, jede Partei hat schon auch irgendwo Jugendpolitik in ihrem Programm stehen. Sie sind vielleicht anders ausgeprägt oder anders ausbuchstabiert. Ich glaube, die Konservativen haben ein bestimmtes Bild von Jugendpolitik, genauso wie die eher progressiveren Linken oder auch die Liberalen. Also ich glaube, es ist allen bewusst, dass der Jugend die Zukunft gehört, wie es so schön heißt, aber dass vor allem, sagen wir mal, linke Parteien oder eben auch die Liberalen offener sind oder mehr Zulauf erfahren haben in den letzten Jahren von jüngeren Menschen.
Und warum ist das so, dass viele Parteien eher einen recht hohen Altersdurchschnitt haben?
Ich glaube, das ist so ein Wandel in unserer Gesellschaft, dass wir die klassischen Volksparteien bei CDU und SPD, dass man da lange dabei ist und dass man auch wenn man die Partei jetzt vielleicht nicht mehr so mag oder die Parteien sich auch wandeln und man vielleicht nicht mehr so die Unterstützung voll und ganz oder das ist nicht mehr so ganz teilt, was die Parteien vielleicht derzeit machen, dass man trotzdem eine hohe Verbundenheit hat. Und deswegen ist man, wenn man einmal Mitglied wird bei solchen Parteien, lange dabei. Hingegen ist es bei jüngeren Parteien, wie ja zum Beispiel auch die Grünen ja noch eine relativ junge Partei sind im Vergleich zu CDU und SPD, dass es da eine andere Situation ist, dass dort vor allem die Themen im Fokus oder zum Markenkern der Partei gehören, die vor allem dann auch bei jungen Menschen gerade, ich sag jetzt mal en vogue oder sehr am Herzen liegen, wie eben bei vielen die Weiterentwicklung der Klimafragen, des Umweltschutzes, aber auch das Leben in Freiheit, in Sicherheit, in einer liberalen Gesellschaft. Und das zieht halt dann eher Menschen zu den Grünen oder Liberalen, wo ich jetzt aber auch nicht sagen möchte, dass die SPD oder CDU komplett unattraktiv ist für junge Menschen, aber es ist vielleicht ein längerer Prozess, bis man zu diesen Werten durchstößt und sie teilt und dann eben auch aktiv Mitglied in dieser Partei wird.
Ja. Jugendliche können ja jetzt ab 16 auch in diesem Jahr das erste Mal das Europaparlament wählen. Was halten Sie von dieser Entscheidung oder wie bewerten Sie das?
Ich finde, das ist ein guter Schritt hin zu einer Aufwertung der jüngeren Menschen in unserem Land. Es können jetzt erstmals 1,4 Millionen Menschen zusätzlich zur Europawahl wählen gehen. Das macht in der Gesamtsumme nicht viel aus. Wir haben insgesamt 65 Millionen, die wahlberechtigt sind am 9. Juni in Deutschland. Und davon sind die 1,4 Millionen gerade mal so 2,5%. Ist nicht viel. Aber wenn wir uns die Demografie anschauen in Deutschland, also die Altersverteilung, so ähnlich wie wir es gerade in den Parteien gemacht haben, auf die gesamte Gesellschaft gucken, dann haben wir schon einen Überhang bei den älteren Generationen. Und es ist kein Geheimnis, dass natürlich diese Generationen öfters schon zur Wahl gegangen sind, sich durch Wahlen ausdrücken und dann auch wissen, wenn sie wählen gehen, haben sie einen Einfluss auf die zukünftige Politik. Und deswegen denke ich, ist es ein guter Schritt, um da ein bisschen Ausgleich zu schaffen und auch Jugendliche ernst zu nehmen in ihrem Anliegen, dass sie auf der Straße artikulieren oder eben auch in Vereinen artikulieren, dann auch ab 16 zur Urne tragen können.
Aber es ist dann auch so, dass die Leute dann mit 16 auch das so zuordnen können und so weiter und dann sich wahrscheinlich auch damit beschäftigen müssen.
Davon gehe ich aus und das hoffe ich sehr. Es ist allerdings ja auch immer die Frage, ob Menschen über 18 immer wissen, was sie wählen und ob sie alle Wahlprogramme gelesen haben. Das ist ein Argument, das klar immer vorgebracht wird, dass junge Menschen vielleicht gar nicht wissen, was sie da tun. Ich werde aber nicht so pessimistisch. Wenn ich mit jungen Menschen hier arbeite in meinen Projekten oder auch bei Vorträgen und Dialogveranstaltungen, dann merke ich eigentlich schon, dass da ein starkes Interesse bei den jungen Menschen ab 16 auch da ist, wie es denn in ihrem Land, in ihrer Stadt, in Europa weitergeht. Und deswegen wäre ich da nicht so pessimistisch zu sagen, man muss erst 18 sein, um dann wirklich entscheiden zu können.
Ja. Ansonsten sind Jugendliche ja auch viel auf Social Media unterwegs und da gibt es ja auch so viele populistische Aussagen. Was ist das eigentlich genau oder was ist damit eigentlich genau gemeint?
Ja, Social Media und Populismus, das sind leider zwei Seiten einer Medaille. Mehr und mehr ist zumindest mein Eindruck, dass Social Media dazu benutzt wird, um ja innerhalb kürzester Zeit Stimmung zu verbreiten oder Stimmungen auch zu erzeugen. Und Populismus ist etwas, was ja alt ist. Es ist ja keine Erfindung der Social Media. Populismus ist, wenn man so möchte, eine Komplexreduktion der Politik. Also, dass man die großen Zusammenhänge reduziert auf ein Thema oder einen Teilaspekt und diesen Teilaspekt dann auch noch transponiert oder mitschickt mit Emotionen und durch diese Emotionen dann Politik gemacht wird. Das muss per se nicht schlecht sein, weil wir keine gute Politik hätten, wenn wir nur rein nüchtern oder technokratisch auf die Sache schauen. Aber wenn wir nur populistische Politik hätten, dann würde es dazu führen, dass wir vieles ausblenden, dass wir Meinungen ausblenden, dass wir Interessen von jungen Menschen zum Beispiel ausblenden oder eben auch ja, andere Meinungen komplett ausschließen. Und deswegen ist Populismus etwas, was wir beobachten müssen. Und jetzt mit Social Media haben wir den Trend, dass gerade TikTok zum Beispiel eine Plattform ist, wo durch schnelle Schnitte, Musik und eben diese emotionale Ansprache solche Messages verteilt werden und wir in eine Situation geraten, dass wir unsere Medienkompetenz stärken müssen und uns jedes Mal hinterfragen, stimmt das denn, was wir da sehen? Oder muss ich erst nochmal drüber nachdenken, bevor ich dem ein Like gebe oder ein Retweet?
Ja, und wie können Jugendliche dann am besten damit umgehen? Also dann einfach ein bisschen so drüber nachdenken oder wie ist das?
Also ich bin ja auch nicht frei davon, auf Social Media unterwegs zu sein und meine Emotionen werden ja genauso angespielt, wenn ich auf Instagram ein Reel anschaue oder auf YouTube Shorts oder sonst irgendwo unterwegs bin. Und ich habe für mich die Strategie entwickelt, dass ich mir das erst nochmal anschaue, bevor ich reagiere. Ich war schon kurz davor, Kommentare abzusetzen und zu sagen, so ein Schwachsinn oder ja, finde ich gut oder um Gottes Willen, was hat denn der schon wieder angestellt in Amerika oder sonst irgendwo? Und ich habe für mich gelernt, ich nehme mich einen Schritt zurück und denkt nochmal drüber nach, was sehe ich denn da? Wer ist der Messenger? Ja, wer soll bespielt werden mit dieser Meinung? Ich hatte heute gerade eine Diskussion mit einer führenden Journalistin, die sich da in diesem Thema auskennt, und sie sagte auch, wir brauchen mehr Medienkompetenz. Brauchen mehr Medienkompetenz an Schulen, auch außerhalb der Schule und vielleicht auch im familiären Umfeld. Und bevor wir große Programme der Medienkompetenz an Schulen einfordern, die vielleicht noch nicht so gut sind, wie wir sie uns wünschen, ist es, glaube ich, gut, einfach nochmal sich selbst an die Nase zu fassen und zu sagen, ist es wirklich serious, was ich hier sehe, oder ist es einfach ja, zu reißerisch oder zu abstrakt? Und deswegen an die eigene Nase packen ist so der erste Schritt, den ich empfehlen würde.
Ja, das klingt schon hilfreich. Und jetzt so unabhängig vom Wählen gehen, wie können Jugendliche konkret sonst an Entscheidungen der EU mitwirken?
Also die Wahl ist natürlich zentral für jetzt das Europaparlament im Juni. Aber ich sage auch immer gerne, dass wir ja auch eine Demokratie in Deutschland haben, die auf Bundesebene und auf nationaler Ebene und sogar auf lokaler Ebene ja eine Organisationseinheit bildet. Und deswegen würde ich jungen Menschen immer raten, schaut euch eure kommunalen Vertretungen an, schaut euch die Landes- oder Bundestagsabgeordneten an. Sprecht mit denen auch über Europa, auch wenn es Themen sind, die euch am Herzen liegen und vielleicht irgendwo auf europäischer Ebene diskutiert werden. Irgendwann kommt es auch in Deutschland an oder es ist von Deutschland initiiert worden oder von einem Bundesland. Deswegen versucht den Kontakt zu suchen zu den Parteienvertretern, also zu den Abgeordneten oder eben auch zu den Menschen und versucht euch dort zu engagieren in den Parteien. Und wenn euch Parteien noch ein bisschen zu, ja, öde sind, sucht euch Vereine, die ein Interesse an Europa haben. Es gibt in Deutschland eine Vielzahl von Organisationen und Vereinen, die ein dezidiertes Interesse an Europa haben und versuchen, sich dort einzubringen in den Diskurs. Auch das kann ich nur empfehlen. Schaut euch an, was es gibt. Und dann als drittes, startet eigene Initiativen. Wenn ihr Ideen habt, und die weder von Parteien noch Vereinen noch von Schulen irgendwie umgesetzt werden, sucht euch Freunde, sprecht mit denen darüber. Vielleicht habt ihr eine gemeinsame Idee, wie man Müll reduziert oder, keine Ahnung, eine gute Idee, die unbedingt mal zur Kommission getragen werden muss. Startet einfach selbst und sprecht darüber.
Ja, dann hätte ich soweit erstmal alle meine Fragen gestellt. Und danke für Ihre Antworten und Ihre Zeit. Und
Gerne.
ja, genau. Wir beschäftigen uns in letzter Zeit viel mit der Europawoche. Und wenn ihr Fragen habt könnt, oder euch das interessiert, könnt ihr da auch gerne mal bei uns auf Instagram und auf TikTok vorbeischauen. Dort heißen wir Salon 5-. Und ja, dann würden wir uns an dieser Stelle verabschieden. Willst du noch irgendwas sagen?
Ja, vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt. Ich freue mich immer, bei euch zu sein. Ich habe euch abonniert. Ich kann allen nur raten, die das hören, eure Social-Media-Kanäle zu abonnieren. Ich lerne auch immer dazu. Und ich muss sagen, eure Infografiken gefallen mir sehr. Das ist sehr lehrreich. Also vielen Dank für eure Arbeit.
Ja, okay, super, danke. Tschüss.
Tschüss.
Hey Europa, was geht? Wir machen euch fit für die Europawahl.